Also jetzt haben wir schon unseren Mikrofon-Spezialist im Podcast, Tobi, der uns unsere Mikrofon empfohlen hat und du hast es nicht dabei.
Und es tut mir total leid, aber ich bin echt unterwegs und ich habe es nicht gewusst, dass ich das heute brauche. Nächstes Mal packe ich es ein.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, wir machen den Podcast jetzt seit über 5 Jahren und was, das finde ich schon eine verdammt lange Zeit, aber wir haben heute einen Gast, der lacht über solche Zahlen, weil der ist ein, ich weiß, er hasst es, wenn man es sagt, Podcast-Urgestein. Wir haben heute, Trommelwirbel, Dominik Hammes im Podcast.
Tada! Ja. Also Urgestein mag ich ja deswegen nicht, weil ich ja nicht bei der ersten Generation dabei war. Hallo. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige denken, oh nee, jetzt ist der auch da nochmal zu Gast. Weil ich habe ja auch irgendwie so ein Bettpfosten, dass ich in jedem Podcast irgendwann mal zu Gast bin. Das ist auch sehr absurd. Aber ich bin sehr, sehr gerne hier und ich finde 5 Jahre immer noch sehr, sehr respektabel. Vor allen Dingen, weil ihr ja wesentlich später angefangen habt.
Machst du an deinem Bettpfosten da so Kerben dann oder was? Oder so Killmarks wie auf so einem Fighter-Chat?
Ja, das ist halt die Frage. Ich habe ihn bisher nur im Kopf. Ich frage mich, wie ich das noch machen soll. Ob ich mir irgendwie so, also Hardcore-Leute würden sich Tattoos stechen lassen mit den Logos. Das möchte ich nicht machen. Vielleicht.
Da fällt mir einer ein, der sich das wahrscheinlich stechen lassen würde aus deinem Umfeld. Ja. Ja, also wer Dominik nicht kennt, also gehört hat man dich bestimmt schon mal, entweder bei Haken dran, bei Radio Nukular, bei der Anytime Late Night.
Bei der Medienkuh.
Bei der Medienkuh natürlich. Ja. Der, das war der erste, ne? Medienkuh hat's angefangen.
Medienkuh 2009.
Ja. Und ich bin draufgekommen über Radio Nukular. Auch immer noch mein Lieblingspodcast. Also ganz ehrlich. Ich weiß noch, ich bin nach New York geflogen vor vielen Jahren und habe das relativ spät entdeckt. So, das müsste 2017 gewesen sein. Und habe dann auf dieser Reise nur diesen Podcast gehört. Habe mich durch den Katalog gehört. Und das war, also immer wenn ich New York sehe, habe ich die Jungs im Ohr. Deswegen immer noch mein Lieblingspodcast.
Ja, was verbindet man mit Radio Kular? Natürlich New York. Was sonst?
Natürlich.
Also, ist ja logisch.
Was sonst? Aber du bist heute gar nicht da, um hier gebauchpinselt zu werden.
Gott sei Dank.
Dir ist was passiert. Na, ich dachte, ey, lass uns mal drüber sprechen, weil es ist super interessanter Fall. Magst du mal kurz zusammenfassen, was passiert ist?
Ja, ich kann leider, weil ich sehr, sehr schlecht mit Daten bin und mich natürlich wie immer nicht vorbereitet habe, nicht mehr sagen, wann es genau war. Vor 2, 3 Wochen war es jetzt, glaube ich. Da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Instagram-Account mit einem sehr ähnlichen Handle wie meinem, nämlich ich habe da ja einfach Herr Hammes und ich glaube, der Handle war dann Herr Hammes mit 2 S am Schluss statt mit einem, gestartet worden ist, hatte mein Avatar-Bild, hatte meine Bio und hat sich durch meine Follower-Liste durchgefolgt. Also ist jedem gefolgt, der mir gefolgt ist wiederum. Einige haben dann blind auch zurückgefolgt. Auch Leute, die eigentlich technisch versierter sind, weil man halt mal ab und zu, wird einen neuen Account haben. Oder, ach so, ich dachte, ich folge dem schon. Man kennt ja diese Reaktionen, wenn man nicht länger drüber nachdenkt, weil sieht ja genauso aus wie das, was man kennt. Und ich bekam aber mehrere Direktnachrichten auf WhatsApp, auf Instagram sehr, sehr zügig. Dass dieser Account sich ja im Prinzip für mich ausgibt, weil es ja auch mein Bild war. Und war natürlich erstmal instant sehr sauer.
Na klar.
aber wir wissen ja alle, sowas kann vorkommen. Auch wenn ich mich nie als Ziel von sowas gesehen habe. Ich habe, keine Ahnung, noch nicht mal 7500 Follower bei Instagram. Bin da nicht sonderlich stark vertreten. Obwohl ich da sehr aktiv bin. Mich stört das auch null. Ich bin ja lieber ein bisschen kleiner als zu groß, weil dann hat man sowas häufiger. Und wir haben dann natürlich, also ich und alle, die mir so geschrieben haben, wir haben mich alle reported und das wird natürlich innerhalb von Sekunden abgelehnt, dass das nicht verstößt gegen die Vorgaben von Meta, was natürlich einen dann noch saurer macht, weil es ja offensichtlich nicht geprüft worden ist, sondern nur eine automatisierte Antwort generiert wird. Genau. Dann legt man da nochmal Widerspruch ein, das habe ich auch jedem geraten. Und es passiert, also auch der Widerspruch wird dann häufig abgelehnt und man meldet immer und immer wieder aus anderen Gründen. Rüdiger, du und ich, wir hatten noch das Gespräch, weil du damals mein Avatar-Foto, das hattest du 2017, glaube ich, irgendwann geschossen. Und da haben wir ja auch gesagt, ja, da haben die Bilderrechte liegen ja bei dir und bei mir im Prinzip. Und dafür hätte man es auf jeden Fall abmahnen können, auch rein rechtlich, aber der Rechtsweg über Meta, weil irgendein Mensch irgendwo auf der Welt diesen Account eingerichtet hat. das dauert ewig und ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Denn eigentlich müsste ja hier strukturell von Meta irgendwas greifen, man zumindest mal eine Bilderkennung drüber laufen lässt oder sowas, in dem Haus, in dem auch eine eigene KI existiert, dann sagt, ach so, ist ja das gleiche Foto. Dann wird hier schon irgendwas sein. Vielleicht könnte mal ein Mensch drauf gucken. Das wäre ja mal ganz nett gewesen.
Aber Dominik, vielleicht einen Schritt zurück. Ich habe das nämlich wirklich nur am Rande mitbekommen. Ich habe gewusst, da ist so ein zweiter Account, weil der Rüdiger mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe den dann auch gemeldet, einfach um da ein bisschen mehr Druck hinterzubringen. Weil wir wissen, dass wenn viele etwas melden, dann passiert dann tatsächlich doch was. Das ist auch irgendwo verständlich. Aber was hat der denn gemacht? Also der hat sich als du ausgegeben, ist anderen gefolgt, aber ist noch irgendwas passiert?
Mir wurden ein paar Screenshots zugeschickt, der hat die auch zum Teil angeschrieben. Ich dachte zuerst, es ist wirklich aus Deutschland irgendjemand, der vielleicht Leute, keine Ahnung, halt vorgeben will, wirklich wirken will, dass er ich ist, weil mir hat dann eine Frau hat mir halt geschrieben, der hat mich nach der Handynummer gefragt und wie alt ich bin. Dann dachte ich, okay, der versucht ja irgendwie Frauen anzuflirten in meinem Namen. Was sucht euch doch jemand anderen aus, der dann irgendwie mehr Chancen hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dachte ich das zuerst, aber es kam dann sehr schnell dabei rum, der wollte die alle in eine WhatsApp-Gruppe einladen, um über Finanzen mit denen zu reden. Da, also wer es bis dahin nicht gerafft hat, wusste, Hammes und Finanzen, das passt nicht zusammen, von dem möchte ich keine Finanztipps, das funktioniert nicht. Aber trotzdem ist es halt so ein automatisiertes Vorgehen, muss es gewesen sein. Die werden also, sich, ja, bitte Rüdiger.
Also das mit dem Finanzgruppe, das ist typisch. Was auch sein kann, ist das klassische Sextortion, also dass du halt irgendwie ein Verhältnis aufbaust zu der Person und dann nach Fotos fragst und erpresst wirst zum Beispiel. Das gibt's auch mit dieser Masche. Was auch klar, so Klassiker, dass du so eine Phishing-Seite schickst, verdeckt als Gewinnspiel zum Beispiel, was ja sein kann. Also ihr macht ja mit Nukula öfter mal Gewinnspiele, ja? Also oder
absolut.
Mit also ich habe schon gesehen, dass du bei Instagram auch irgendwelche Gewinnspiele promoted hast. Das heißt, dass da eine Nachricht kommt von dir und sagt, hey, magst du nicht mitmachen hier beim Gewinnspiel, ist erstmal gar nicht so unwahrscheinlich.
Wenn das gekommen wäre, hätte man das eher glauben können. Und ich glaube, man merkt an der Art und Weise, wie hier geschrieben worden ist, aber auch, dass das, wir kennen das ja alle, es gibt Spam-Mails im Bereich von richtig dämlich bis hin zu Phishing, wo selbst die E-Mail-Adresse richtig aussieht.
Ja.
Und hier war irgendwo im Mittelfeld, weil hätte man sich 2 Sekunden damit beschäftigt, wer ich bin, hätte man das anders geschrieben. Also man hätte die Leute besser verarschen können, sagen wir es so. Sind wir eigentlich ganz dankbar, dass es so ein Maschinengewehr oder Schrotgewehr Taktik war, weil darauf fällt jetzt wirklich keiner so schnell rein. Dennoch furchtbar am Ende des Tages.
Und wie ist es von den Leuten, die angeschrieben wurden? Du weißt wahrscheinlich gar nicht, ob alle sich gemeldet haben oder alle das tatsächlich auch gemerkt haben, dass du das gar nicht bist. Oder gibt es da eine Dunkelziffer, von denen du sagst?
Ja gut, ich habe keine Daten erhoben. Also ich habe jetzt nicht jeden angeschrieben. Ich habe natürlich Beiträge geteilt bei mir, Stories und Posts, wo ich darauf hingewiesen habe, dass der Account fake ist. Aber es wird bestimmt 1-2 geben, die ihm vielleicht sogar immer noch folgen. Das ist nicht.
Der hat auch ein paar hundert Follower, ne? Also ein paar hundert hat er gekriegt, oder fast 1000 oder so, war relativ hoch auf jeden Fall.
Es kann sein. Ich müsste jetzt nochmal aktiv nachgucken. Ja. Ich weiß, dass ich das letzte Mal, als ich geschaut habe, hatte er tatsächlich den Look von einem anderen Instagram-Account, von einem anderen Deutschen auf einmal. Aber er hieß immer noch Herr Hammes mit 2 S und da war ich so. Was ist denn jetzt passiert? Also er hat wieder versucht, jemand anders zu imitieren, aber immer noch mit der gleichen URL, was für mich jetzt überhaupt keinen Sinn mehr ergibt.
Also ist er nicht wirklich gesperrt worden, sondern
Moment mal, ich glaube, bei Instagram kannst du deinen Namen nicht so oft ändern. Oder du hast eine gewisse Wartezeit, glaube ich. Gefährliches Halbwissen, aber daran könnte es liegen, dass er sozusagen schon die nächste Kampagne vorbereitet hat, aber den Namen noch nicht ändern konnte.
Das ist das Schöne, Rüdiger. Mit Halbwissen kennst du dich teilweise aus. Und
Okay. Nee, aber ich hab das gesehen und muss ganz ehrlich sagen, Herr Hammes mit 2 S hätte ich auch drauf reinfallen können, sage ich ganz ehrlich. Also das ist so.
Wie gesagt, beim Durchswipen verstehe ich das komplett. Du checkst dir erst das Bild, dann hörst du auf zu lesen beim ersten M und bist so, ja, klar.
Ja, passt. Genau. Das wäre wahrscheinlich durch meinen Filter auch durchgerutscht, sage ich mal. Wenn dann so eine Nachricht kommt, klar, da merkt man. Also wenn man dich kennt und dir folgt, weil man deine Sachen kennt, dann sieht man das sofort, ja. Aber trotzdem muss man, also die Schuld liegt nicht bei den Leuten, die da gefolgt sind.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also die sind, es kann ja auch, weißt du, es passiert ja auch immer wieder, dass du sagst, ey, ich habe hier irgendwie meine Login-Daten verloren, mein Account ist übernommen worden, ich habe jetzt einen neuen Account, der heißt jetzt halt so, okay, ja.
Ich bin auch mal nicht mehr in meinen Instagram-Account reingekommen. Ich glaube, ich hatte das Passwort vergessen, versucht zurückzusetzen, ich hatte all meine Geräte noch da und dann hat Instagram es mir gesperrt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und war ich so, ey, ich möchte doch einfach nur in meinen Account rein. Und so, da hatte ich noch 3000 Follower oder so, was ist denn los? Kann mir mal irgendjemand helfen, aber bis man Menschen bekommt, dauert es halt.
Aber die Anzahl Follower, weil du gerade gesagt hast, du bist jetzt nicht so berühmt, ist vielleicht aber genau der richtige Grund, weil du hast schon einen Sack voll, muss man schon sagen, mit ein paar Tausend, das macht schon was aus. Und du bist eben nicht, was weiß ich, irgendwie so ein super Promi, Günther ja auch oder von mir aus Thomas
Gottschalk so oder sonst auch. Irgendwas. Also ich glaube auch, dass in diesem relativ niedrigen Tausenderbereich, bevor sich ein Management mit darum kümmert, bevor da ganz viele Leute sitzen, die vielleicht auch einen Draht zum Meta haben und da anrufen können, dass man sich eher darum kümmert, weil man eine gewisse Reichweite hat, aber weiß, in Woche zwei könnte man das Spiel spielen. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass man wirklich ein paar Leute abzocken kann. Ja. Und den Verdacht habe ich auch. Und er ist auch dadurch bestätigt, dass halt viele so in meinem Bereich von den Followern her, und ich nehme an, die gucken dann auch, wem folgen die denn gegenseitig, wer könnte noch in Frage kommen, haben das in letzter Zeit ja auch berichtet. Rüdiger, du hast mir was geschickt aus dem Podcast. Ja. Dann Hennes Bender, mit dem ich ja auch öfter was machen durfte, der hat auch mehrfach schon Fake-Accounts gehabt, wo er dann immer wieder, ey, ist wieder ein neuer Fake-Account, bitte reporten, bla bla bla. Also die werden sich eingeschossen haben auf so einen Bereich, wo es wahrscheinlich ist, dass sie länger weniger Leute dann abfrühstücken können. Mhm. Das ist schon übel.
Ja, ich dachte tatsächlich, dass es Frauen mehr betrifft. Also, dass Frauen-Accounts öfter geklont werden, weil halt,
weil Männer dümmer sind.
Genau.
Und dann eher sagen, schreibe ich mal. Könnte ja stimmen. Vielleicht will
Scarlett Johansson wirklich mit mir treffen.
Ja. Ich glaube, dass das völlig wurscht ist, welches Geschlecht es ist. Ich glaube tatsächlich, so wie ich das höre, dass es einfach die Menge ist, die in einem niedrigen Tausenderbereich ist, was wirklich schon mal erstmal Potenzial hat. Wie du richtig sagst, da ist kein Management dahinter. Da dauert noch viel. Das ist jetzt nicht so ein Name, den jeder kennt, wo jeder sagt, das kann nicht passen. Ja. Und dann fallen die vielleicht auch, also die Opfer, fallen dann auch vielleicht eher drauf rein, weil sie es vom, ich sag jetzt nochmal den Namen Günther ja auch, einfach wissen, dass sowas nicht passiert. Und beim Hammes vielleicht, okay, jetzt macht er auch in Krypto, höre ich mir mal an oder so. Ja, kann ja durchaus
sein. Ja, wie gesagt, wer sich 20 Kubier beschäftigt hat.
Nee, das kann nicht sein. Ne?
Ja, erstens, ich bin zu blöd, um mich bei sowas anzumelden. Ich habe das nämlich vor 10 Jahren irgendwann mal versucht und war so, nichts verstanden. Und zum anderen reagiere ich ja allergisch auf bestimmte Themen und das wissen die Leute auch.
Es gibt einen Account, der kann dir da helfen, der heißt Herr Hammes mit 2 S, da kannst du gerne nachfragen, der wird dir das
hat ja schon super Tipps gegeben in der WhatsApp-Gruppe, ne?
Ja.
Aber wir haben uns schon drüber unterhalten, kurz als das war, Dominik. Jetzt, der hat dein Profil in der Form kopiert, dass er dein Bild genommen hat. Er hat deine Biografie, also das quasi das, was unter deinem Namen steht, das dich ein bisschen erklärt bei Instagram. Ja. Da standen jetzt, sag ich mal, jetzt auch keine Sachen, die jetzt besonders irgendwie schöpferisch wertvoll wären.
Nee,
da stand
einfach drin, wer du bist. Bei der Länge eine Schöpfungshöhe zu haben, ist ja fast nicht drin. An eine Bio, wie du schon gesagt hast, ne? Wenn der könnte ja einen ähnlichen Namen haben, der kann ruhig ein Buchstaben daneben sein und die Bio.
Deswegen weiß ich nicht, inwieweit, also ich bin ja immer gerne dabei, wenn wir Meta kritisieren hier im Podcast. Ich habe ja damit auch meine Probleme mit Meta generell. Jetzt habe ich das gemeldet und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, pass auf, der hat jetzt der hat ein Bild geklaut, okay, das ist was, geht nicht. Deine Biografie, also deine Bio, wurscht, kannst nichts machen. Herr Hammes mit 2S, kannst du auch nichts machen. Der kann sie ja nennen, wie
er will. Absolut richtig.
Ja, aber alles drei zusammen ist doch ein ganz klares Zeichen, dass der das, also, dass der das faken möchte oder kopieren möchte.
Na klar.
Also, brauchen wir gar nicht drüber reden. Bild identisch, Name fast identisch, Bio identisch, auch wenn man das ein oder andere darf, ist doch ganz klar, das wird jeder Polizist, jeder klar denkende Mensch sofort sagen, Moment,
das stimmt. Ich glaube, es geht Rüdiger mehr darum, wenn man jetzt hypothetisch vor Gericht stünde, man würde sagen, wir machen das jetzt, als weil er versucht, hier eine Person, in meinem Fall würde man ja argumentieren, des öffentlichen Lebens zum Beispiel nehmen. Und jetzt würde man, ja, aber komm, 7000 Follower, das ist doch keine Person des öffentlichen Lebens. Ich habe mich ja selber nicht mal, glaube ich, nicht mal in die Kategorie reingeballert, bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich stehe da als Digital Creator oder sowas, was man ja auch jeden Tag munter ändern kann, wenn man Bock hat. Das ist egal. Aber dann würde die Gegenseite argumentieren, so bekannt ist er ja gar nicht. Und dann würde man sich nur auf das Bild einlassen. Ja. Aber damit, das ist halt die sichere Sache. Das andere als Paket, ich stimme da ja komplett zu. Wir haben ja ganz offensichtlich versucht, mich insoweit halt zumindest nachzuahmen, dass die Leute drauf reinfallen. Es hat ja auch aus Faulheit, die ich auch hätte, easy geklappt.
Aber jetzt muss ich doch, Rüdiger, warte kurz, ich muss einmal rein. Es geht gar nicht darum vor Gericht, ob das jetzt juristisch in Ordnung ist. Meta hat allgemeine Geschäftsbedingungen. Und wenn da drin steht, du darfst keinen anderen nachmachen, damit Leute glauben, das ist die Person XY und du deren mit denen was auch immer machst, dann ist das eine Sache, die kann ich jederzeit in AGBs reinschreiben und dann kann ich auch einsperren.
Ist ja immer noch mein Haus. Ich stimme dir komplett zu. Ich sage nur, wir haben es ja gemeldet bei Meta. Wir alle drei haben es gemeldet. Ja. Wahrscheinlich auch mehrfach, ja. Und wenn das nichts bringt, was machst du dann? Dann hast du nur den Weg, den Typ irgendwie abzumahnen. Und daran, und das ist mein Take. Du hast eigentlich nur das Foto, mit dem du argumentieren kannst, dass er sagt, ey, er hat hier mein Urheberrecht verletzt, weil er mein Profilbild verwendet hat. Der Rest vom Profil, dein Name, deine Bio, wurscht.
Er hat auch keinen Content gepostet. Es gibt ja Accounts, die machen das. Die kopieren dann komplette Bildergalerien und ballern das auch nochmal raus. Und das war nicht so. Er hat sich auch als privat geschaltet. Und auch das ist smart, weil du dann noch länger Bestand haben wirst.
Ja, und ich meine, in dem Moment, wo er deine Bilder repostet, kann Meta natürlich auch sehr schnell sehen, anhand von den Hashwerten, okay, der postet das gleich wie der Account, nur halt ein Jahr später. Offensichtlicher Klon-Account. Wenn er es nicht macht, besser. In dem Fall.
Jetzt muss ich aber sagen, dass ich vor ein paar Tagen im Fernsehen einen Beitrag gesehen habe, bin jetzt auf ähnlichem Halbwissen wie Rüdiger typischerweise unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war irgendein ein Innenminister eines Landes, aber ich weiß nicht mehr, Bayern vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr, der einen Gesetzesentwurf vorgestellt hat, dass eben so Identitätsdiebstahl jetzt eine Straftat werden muss, weil es da im Gesetz eine Lücke gibt. Und da war auch ein Opfer, eine Frau, die berichtet hat, was ihr da alles passiert ist. Also da scheint jetzt auch hoffentlich ein bisschen Bewegung reinzukommen, weil wir sehen ja auch, das ist nicht in Ordnung. Also A, es ist nicht in Ordnung und es muss ja nicht immer eine Straftat sein und trotzdem hast du Ärger, weil Dominik, du hast dich damit jetzt Wochen wahrscheinlich nicht intensiv beschäftigt, aber immer wieder regelmäßig.
Also es waren 10 intensive Tage, aber es war mehr emotional, weil mir tut es halt für die Leute leid. Ich war ja quasi nur das indirekte Opfer, weil sie mich ja benutzt haben, um andere Leute zu verarschen. Und ich glaube und hoffe, dass für meinen Followern und Followerinnen da keiner drauf reingefallen ist, zumindest nicht langfristig. Also einer hat mir geschrieben, im ersten Moment bin ich drauf reingefallen und dann kam er mit diesen Finanztipps und dann war ich so, ach du liebe Zeit, nein, auf keinen Fall. Es liegt auch daran, das haben mir 2, 3 geschrieben. Ich sage in der Medienkur immer, wenn wir irgendwelche Reality-Shows machen und die Teilnehmer, und dann gucke ich immer, wie viel Instagram-Follower haben die denn? Und wenn die weniger haben als ich, dann sage ich, dann muss ich denen folgen. Weil so viel habe ich ja nicht und die anderen kommen schon ins Fernsehen, dann muss ich denen folgen. Dann haben einige gesagt, hab ich schon gedacht, vielleicht, weil ich weniger Follower habe, bist du mir gefolgt. Und ich so, naja, bist du in der Reality-Show angetreten? Ich glaube ja nicht. Aber es passiert halt dann doch, dass man halt denkt, ach ja, warum denn nicht? Das tut mir immer ein bisschen weh, aber wie du angedeutet hast, es gibt ja Fälle, die sind viel schlimmer und da sind Frauen häufiger die Accounts, die kopiert werden, wo dann Leute richtig abgezogen werden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da Fälle geben wird, wo Leute Geld bezahlt haben, dann die richtige Frau ausfindig machen und sagen, ey, ich habe dir so und so viel Geld bezahlt, warum hast du nicht XYZ, was auch immer da vereinbart war. Und dann haben die Stress mit irgendeinem Fremden, weil ein anderer den verarscht hat und das ist ja nur die Konsequenz und die ist schon furchtbar. Das Klauen an sich ist ja schon ein Problem.
Ja, also die Maschen, die sind, also es geht immer um Geld am Ende, ja. Also entweder wirst du direkt um Geld angepumpt nach dem Motto so, hey, bei mir ist gerade knapp, ja. Kann ja sein, ja, als armer Podcaster, klar, kann das sein. Es kann sein, dass du irgendwie eine Phishing-Seite geschickt bekommst. Es kann sein, dass du diese klassischen Roman-Scams hast, ja, dass du, keine Ahnung, dann...
Für meine ganz besonderen Hardcore-Fans kenne ich auch die Formulierung von so größeren US-Accounts, wenn die mal kopiert werden.
Ja, also dass da schon Geld zu holen ist, glaube ich schon, ja. Aber Tobi, wenn du sagst, das wird jetzt verfolgt, der Typ, der war, glaube ich, als ich geschaut habe, glaube ich, in Pakistan oder so. Also wir haben dadurch, dass du bei Instagram und bei Threads ja die Accountnamen oder die Accounts verknüpft hast, konntest du quasi da Profilbilder sehen von, ich glaube, ein Pakistani war es,
der da wohl der muss auch nicht echt sein, der Account.
Der muss auch nicht echt sein, aber ich sage nur, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt auch in Bayern oder in Deutschland sitzt, ist halt auch gering irgendwo. Ja.
Oder dass er von deutsches Gericht gezerrt wird.
Ja.
Also, aber hat er dann die Leute auch Englisch angeschrieben?
Nee, auf Deutsch.
Ach was, okay.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch deutschen Support in anderen Ländern. Also so ist es ja nicht. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass irgendwie ein Supportzentrum in Pakistan nebenher auch noch sowas macht, auch wenn ich nicht ausschließen kann. Aber die Sprache alleine, gerade wenn man so mit fertigen Texten arbeitet, das ist ja heute kein Problem
mehr. Ja. Als ich das gesehen habe, als es passiert ist, ich habe das über deine Story über Instagram gesehen und dadurch, dass ich jetzt auch schon ein bisschen länger kenne, habe ich gemerkt, das ist dir nahe gegangen. Also es war jetzt nicht so die Art, wie du normalerweise ein Posting machst.
Nee, ich war sauer. Also es geht ja darum, dass die Leute, die mir da folgen, vertrauen mir ja in einer gewissen Weise, dass ich so agiere, wie ich eben bisher agiert habe ungefähr. Und dass da in deinem Namen Leute abgezogen werden, ist halt schon scheiße. Und ich finde halt, Identitätsdiebstahl an sich löst schon so eine Emotion in mir aus, die richtig, also da, ich werde einfach stinkig dann. Und du weißt, und vor allen Dingen wusste ich einfach sofort, ey, das wird nicht sofort wieder verschwinden. Und ich weiß noch nicht, was der Typ damit macht. Ich weiß noch nicht, ist das ein Troll, jemand, der mich hasst in Deutschland, der das vielleicht macht, weil das gibt's ja auch immer mal wieder, dass Leute dann sagen, so, dem wirklich heute mal einen rein, der hat jetzt mal einen schlechten Tag.
Dominik, dich hasst niemand, na? Dominik, niemand. Du bist nicht wie der Tobi, dich hasst niemand.
Also ich wüsste jetzt per se keine Namen, aber ich bin mir schon einig darüber, dass auch ich nicht zu 100% beliebt sein kann. Das funktioniert halt nicht.
Ja, aber tatsächlich habe ich mir auch gerade gedacht, wie du gesagt hast, das ist vermutlich einer aus Pakistan gewesen, ging es bei mir auch so ein Puh. Also offensichtlich keiner, der dir irgendwann am Schluss noch vor der Tür steht und sagt, ja, wie John Lennon, hallo, ich hätte gern ein Autogramm.
Muss man auch sagen. Also offensichtlich war das nicht zielgerichtet. Also kannten den Dominik wahrscheinlich vorher nicht und kennen ihn auch bis jetzt nicht. Haben ihn einfach nur als Vehikel verwendet für ihren Scam. Aber ich glaube nicht, dass zielgerichtet war gegen ihn. Glaube ich nicht.
Nochmal zurück zu Meta. Wenn es klar ist, dass das mit einem Threads-Account oder Insta-Account, der früher aus Pakistan oder dort erstellt wurde, spätestens dann muss Meta doch noch mehr sagen. Moment, gleiches Bild, deutsche Bio, deutscher Name. Hallo, da kommen jetzt vier Sachen zusammen und nicht nur drei.
Also ich sage das hier jetzt, ohne denen was unterstellen zu wollen. Ich glaube, dass es Fahrlässigkeit ist. Das ist meine Vermutung. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man bei Meta denkt oder sonst was. Aber Fakten sind ja die. Eigentlich hätten sie Zugriff auf alle Daten, die sie brauchen, um relativ schnell klarzustellen, wir pausieren zumindest mal den Account, bis es jemand richtig überprüft hat. Das ist aber nicht passiert und ich glaube, das passiert auch fast nie. Und das andere ist, in der Zeit passiert aber sehr viel Engagement. Also mehr als normalerweise passieren würde. Also selbst wenn das nicht eingeplant ist und keine Absicht, das möchte ich auch keinem unterstellen, Instagram profitiert davon, wenn sie nicht so genau hinschauen. Das ist leider so. Das finde ich auch nicht schön und ich hoffe, dass das nicht mit Absicht einkalkuliert ist. Und wie gesagt, ich unterstelle es nicht. Ja.
Also meinst du Engagement auf den Fake-Account jetzt? In der Form.
Insgesamt, es wurden mehr DMs geschrieben, es wurde mehr auf meinen Account geschickt, es wurden mehr Screenshots gemacht, ich habe mehr gepostet, es ist mehr passiert. Und wenn du Werbung verkaufst, ist es ja völlig egal, was die echten Menschen tun. Das heißt, sie profitieren indirekt davon. Und wie gesagt, ich kann es keinem unterstellen, aber es ist de facto so, wenn sie ab und zu meinen Scammer eine Woche lang nicht erwischen, ja, dann haben sie tatsächlich mehr Geld verdient, unterm Strich. Und das finde ich, gibt dem Ganzen mal einen richtig dummen Beigeschmack, der mich noch wütender macht.
Gut, man könnte auch anders argumentieren, dass man vielleicht durch solche Aktionen dann auch Influencer verprellt von der Plattform. Könnte man auch sagen, dass du sagst, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dann gehe ich halt
Verzichten wir halt auf Meta, ist ja sehr easy. Ja. Also wenn es easy wäre und wenn man darauf verzichten könnte, dann wären wir auch alle nicht mehr da. Ja. Also das sage ich ganz ehrlich. Und es gibt ja niemanden, der Insta benutzt, der sagt, alles mega da. Ist ja alles toll. Ich kann mir gar keine bessere Alternative vorstellen.
Ja, also ist ein interessanter Take. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass Meta vielleicht da, sage ich mal, gar nicht so das Interesse hat. Ich dachte, es ist einfach egal, weil ich habe das auch gemeldet. Ich habe nicht mal ein Feedback
vermute
bekommen.
Vermute ich auch. Also ich vermute auch, dass sie grundsätzlich die Einstellung haben, es skaliert halt nicht. Wenn wir da so viele Leute draufsetzen, wird es ein Riesenproblem. Aber indirekt verdienen sie auch mehr Geld, wenn sie sich nicht drum kümmern. Und wie du schon sagst, natürlich, irgendwann ist der Punkt erreicht, wenn eine Plattform so Entschitification-mäßig überlastet ist, dass die Leute Stück für Stück irgendwann purzelt halt, wie Dominosteine, weggehen. Aber davon sind sie im Moment halt weit weg.
Ja. Dafür sind sie zu groß halt gerade.
Ja, aber da wird es auch einen Schwellwert geben, glaube ich, wie viele Follower du hast, ob da einer drauf guckt wirklich oder nicht, oder ob das nur der Bot macht und erstmal primär ablegt. Deswegen, also auch wieder die paar Tausend. Hättest du 450.000 gehabt, bin ich sicher, wäre das anders gelaufen.
Ja, und da passiert das wahrscheinlich auch 12-mal am Tag, muss man auch sagen. Also ja, so ein Montana Black wird wahrscheinlich jeden Tag kopiert oder so, ja. Also
ja, und irgendwann steht in den Bios auch drin, dies ist mein einziger Instagram-Account, alle anderen sind fake, weil sie sich schon dran gewöhnt haben. Mhm. Aber es ist natürlich auch wesentlich schwieriger, authentisch verkaufen zu können, dass der Account, der vor 20 Minuten erstellt worden ist und der vielleicht 20 Follower hat, dass der 1-Millionen-Account-Typ sein soll.
Ja, klar.
Passiert halt nicht.
Ja, klar. Wenn du drauf schaust, ja. Also du musst da auch, sag ich
mal, von den... Ja, wenn da überall Nullen stehen, ist schon...
Ja, gut, das ist schon auffälliger, ja. Aber wie wir sehen, wächst er ja trotzdem irgendwann. Also er hat ja auch ein paar Follower abgegriffen, also offensichtlich... Ja,
du kannst natürlich auch direkt mal einen Satz Follower kaufen. Vielleicht hast du da noch ein paar rumliegen.
Ja, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, diese 700 Follower, die er hatte, als ich drauf geschaut habe, ich weiß nicht mehr, ob es 700 oder 800 waren, aber... Die kann er ja vorher schon gehabt haben und die behält er jetzt auch gegebenenfalls und schaukelt sich so nach oben über seine ja neuen Opfer letzten Endes. Ja.
Bis Günther ja auch dann doch irgendwann dran
ist. Ja. Ja, spannend. Ja, ich war auch mit dieser Meta-Meldegeschichte, ich habe das auch gemacht, habe da gar kein Feedback bekommen, also jetzt gar keine irgendwie diese Prüfung nach einer Stunde oder eine halbe Stunde irgendein Feedback, da kam einfach nichts. Ja. Dann habe ich noch ein zweites Formular entdeckt, wo ich quasi die Urheberrechte am Foto claimen konnte. Ja, habe ich dann nicht gemacht. Wir haben dann uns unterhalten, sagst du, nee, komm, lass gut sein, bringt eh nichts, hast das Foto eh schon geändert. Aber das wäre noch ein Weg gewesen, wo man vielleicht hätte sagen können, da kriegt man mal einen Menschen, der drauf schaut und sagt, ah, okay, der hat hier offensichtlich, kann beweisen, dass dieses Foto von ihm gemacht wurde. Wo auch dann auch wieder ein Problem, weil du hättest das Foto auf einem Blog publishen müssen, damit du beweisen kannst, das ist mein Foto. Ja, hattest du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab's?
Nee. Ich hatte fest vor, einen Blogbeitrag über die ganze Sache zu schreiben, dann das Foto da drin zu veröffentlichen, auch dabei zu schreiben, warum. Habe ich dann nicht gemacht, weil es dann doch weg war, bevor ich es schreiben konnte, und dann ist die Motivation natürlich weg. Habe ich es dann nicht mehr gemacht, aber ja, es wäre interessant gewesen zu sehen, was dann passiert wäre. Und ich glaube, wenn uns das nochmal passiert, also irgendeinem im Dunstkreis, dann werden wir das auch so handhaben, wenn wir ein Foto haben.
Ja.
Einfach auch, um zu wissen, was dann passiert, aber auch, um so ein Zeitdokument zu haben und zu sagen, hey, der Mist ist passiert. Und so haben wir uns drum gekümmert. Aber ja, ich hoffe einfach mal, dass es nicht mehr passiert, wenn ich ehrlich bin. Kann aber, weil dir ging es ja vor allen Dingen um die Emotionen bei der Sache. Und ich kann auch sagen, dass man sich dann natürlich Gedanken macht, was Instagram angeht, weil man denkt so, naja, dass ich da aktiv bin, das ist ja Arbeit für die auch. Ja, also es ist Arbeit für mich, es ist Arbeit für die. Und man arbeitet natürlich nicht für die im Sinne von, die geben mir Geld, die geben mir kein Geld, aber man investiert ja Lebenszeit und Energie da rein. Und wie wird man behandelt dafür? Wenn mal was ist, redet man gegen eine Wand. Und das finde ich schon ein bisschen armselig.
Ja, schwierig tatsächlich, nicht ganz so trivial. Darf ich mal fragen? Also, nee, ich fange anders an. Ich höre immer, gestern war ich erst wieder mit einer Polizei auf einer Bühne gestanden und wir haben da ging es um Firmenangriffe mit Ransomware und die Polizei hat erzählt, was sie dagegen macht. Und ich bin auch hin und wieder bei Veranstaltungen, da geht es dann auch um Kinder und Jugendliche in Schulen und auch da kommen dann Polizisten und die sagen immer, grundsätzlich immer Beweise sichern. Also Screenshots machen, aufheben, die auch nicht löschen, wenn es vorbei ist, falls es wiederkommt und so weiter und so fort. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Hast du alles gesichert?
Ich lösche ja eh nichts. Ich bin da ein ganz schlimmer Fall von ich kaufe lieber eine größere Festplatte.
Darf ich kurz fragen, ganz kurz. Wirfst du die USB-Platte aus oder nicht?
Meistens denke ich.
Ja. Boah, Gott. Ja.
Aber das sind halt alte, sind so alte Instinkte.
Ja, genau, ist wie man auch richtig.
Beim Zocken auch immer sagt, Autosave, als ob ich dem trauen würde, auf gar keinen Fall.
Das ist was anderes, das mache ich auch nicht. Aber USB-Stick einfach rausziehen, also come on, das macht ja wohl jeder.
Es ist ein kleiner Running Gag über die letzten Folgen.
Ja. Immerhin habe ich als Anspruch bei mir, dass ich USB-Geräte immer richtig rum beim ersten Versuch anstecke. Das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, du hast wahrscheinlich nur USB-C, deswegen
geht es. Auch bei USB-C ist es viel schlimmer, wenn es dann doch mal nicht geht, weil er von beiden Seiten gleich aussieht.
Nee, dann war es der HDMI, die HDMI-Buchse.
Nee, ich habe schon mal gehört, einer gesagt, ich habe den USB-C falsch drin gehabt, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, und dann umgedreht und es ging, aber ich vermute, es war irgendein anderes Problem und
ist vielleicht um 45 Grad gelöst. Gedreht, dann hat
nicht gepasst. Oder nicht seitlich reinschieben. Den
Oh, oje. Ja, also Abschließend vielleicht, weil wir sind schon bei einer halben Stunde, Dominik, wir wollen auch deine Zeit jetzt nicht überstrapazieren.
Ist okay, mein Redeanteil sind 80%, das bin ich gewohnt.
Ja, ist doch fantastisch, ist doch fantastisch. Also wir werden wahrscheinlich nicht die längste Folge mit dir machen, das hast du bei anderen Podcasts aber geschafft, habe ich mitbekommen, dass du da die längste Folge.
Ist immer das Ziel.
Ja, also was kann man machen als Betroffener, um sich davor zu schützen, ist die Antwort leider gar nichts. Also das, ich würde gerne einen Tipp geben nach dem Motto, hey, du kannst dich vorbereiten auf sowas in irgendeiner Form, kannst du gar nichts. Du hast keine
Chance. Also ich habe jetzt auch drüber nachgedacht mit so radikalen Maßnahmen, aber selbst wenn man gar nicht im Internet unterwegs ist, was hält andere Leute davon ab, ein Foto von dir zu machen?
Eben. Ne? Also deswegen, ein ehemaliger Kollege von mir hat gesagt, er hat keine Social-Media-Profile, also er ist nicht bei Facebook, also der Mikko Hüppeln, ich meine, der ist nicht bei Facebook und hat dann einfach einen Account angelegt, wo er ein Foto von sich hochgeladen hat, mit Namen, hat gesagt, ich bin nicht bei Facebook, fertig. Und hat das auch immer allen gesagt, ich bin nicht bei Facebook. Hilft natürlich trotzdem nicht, wenn einer sagt, hey, der steht da auf der Bühne, machst ein Foto und legst den Account an. Dennoch, also nichtsdestotrotz, um sozusagen sicher unterwegs zu sein auf den Social Media, würde ich trotzdem gerne nochmal unterstreichen, macht die Zwei-Faktor-Authentifizierung an, wenn immer es geht. Mhm. Ja, weil so ein Passwort mal falsch auf einer Webseite eingeben, das kann schon mal passieren, sage ich mal. Die Phishing-Seiten sind auch gut. Dann bist du zumindest dahingehend geschützt. Weil wenn ich lese oder bei Instagram irgendwie einen sehe, der sagt, ah, ich habe hier den Zugang zu meinem Instagram-Account verloren und wurde gehackt und so weiter. Da wurde gar nichts gehackt. Die haben ihr Passwort irgendwo eingetippt, wo sie nicht sollten. Ja, also
genau. Social Engineering ist auch Teil des Hackings, aber ja.
Ja, klar, aber da ist jetzt nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Schadcode oder irgendein Hacker am Keyboard gesessen hat und deine
Account gehackt hat. Du warst fahrlässig, aber du bist auch betrogen worden. Also das ist ja ein Trickbetrug im digitalen Bereich und die kriminelle Energie kam ja von jemand anders.
Ja, absolut, absolut. Ja. Aber das kannst du natürlich ein bisschen entschärfen durch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Also bitte schalte das ein, gerade bei Social Media, weil, wie wir jetzt gehört haben, wenn du so einen Account, wenn der nur geklont wird, stell dir vor, wenn du den verlierst, da hängen Emotionen dran. Ja, da ist Freundschaften, ich mein, Kontakte.
Ich bin ja jetzt, also wir haben ja jetzt hier den Fall gehabt von jemandem, der eben mich kopiert hat und nicht in meinen Account reingegangen ist. Und ich bin ja, wie gesagt, eine halb öffentliche Figur und ich glaube, auch in meinen DMs findet man nicht sonderlich viel. Aber wenn ihr privat da unterwegs seid, im Protected Account, und ihr habt da, keine Ahnung, Flirts, irgendwelche Sachen, die nicht raus sollen. Wir wissen alle, wir reden über zu private Dinge in solchen DMs. Dann wollt ihr nicht, dass irgendjemand, der halt vielleicht nicht irgendwo in Pakistan sitzt und nur Geld abziehen will, er wollt nicht, dass das irgendjemand liest. Also achtet drauf, was ihr natürlich auch kommuniziert und wo, aber sichert dann den Account auf halbwegs vernünftig ab.
Ja, das unterschreibe ich so. Tobi, hast du noch famous last words?
Zu dem Thema oder einfach, ich habe ein nächstes Thema.
Ich weiß, dass du zu allem immer was sagen
kannst. Ich habe immer was zu sagen, genau. Aber ich wollte den Dominik fragen, wann er das letzte Mal in der Schweiz war.
Das ist gar nicht so lange her. Darf ich wissen, warum?
Ja, ich wollte dich fragen, hast du da eine Powerbank ausgeliehen?
Nee.
Ich bin Master der Übergänge. Darum geht's. Wir haben Leser- oder Hörerpost bekommen. Ich habe in der letzten Folge nämlich erzählt, dass ich in Zürich an einem Busbahnhof stand, so ein Kiosk rum, wo man sich eine Powerbank rausnehmen konnte gegen Leihgebühr. Und ich fand das total spannend und auch ein bisschen absurd, das Ganze. Aber uns hat tatsächlich jemand aus der Schweiz geschrieben, der Livio nämlich. Erstmal vielen Dank für deine Mail. Der sagte, es ist völlig gang und gäbe. Da gibt's mehrere Ketten quasi, die also überall so Powerbank-Kioske hinstellen, wo du deine Kreditkarte hinhältst und dann kriegst du so eine Powerbank, die kannst du mitnehmen und musst die innerhalb von einer Woche typischerweise zurückbringen, sonst wird's teurer. Also ich glaube, man muss 15 Franken Pfand hinterlegen und was kostet es? Ein Fünfer, glaube ich.
Nee, zwei Schweizer Franken, wenn du es länger brauchst. Also es ist nicht so teuer, aber es kostet halt noch was.
Ich glaube, 2 Franken war dann pro Tag, den du über eine Woche warst, aber das Ausleihen an sich kostet.
Ach, das Ausleihen an sich waren 5 Franken.
Eben 15 Pfand oder sowas. Und das scheint dort tatsächlich gang und gäbe zu sein. Und weil es Ketten sind, und jetzt macht das Ganze nämlich auch Sinn, kannst du es dir an Station A abholen und kannst sie dann vermutlich bei Station B auch wieder abgeben. Das heißt, du lädst es während der Bahnfahrt und steckst es dann einfach wieder zurück in den anderen Kasten an einem anderen Ort.
Ist eine coole Lösung eigentlich. Also ich habe immer so diese Reichweitenangst, auch beim Handy. Ja, wenn das Handy, sage ich mal, in den Stromsparmodus geht, das bei mir bei unter 20%, dann brauche ich eine Steckdose, weil sonst wäre ich nervös.
Also ich verstehe das komplett. Ich bin nur gleichzeitig so, ich bin hier im IT-Sicherheits-Podcast und wir stellen jetzt positiv hier was vor, wo es heißt, steckt doch einfach mal in so einen Kasten, in den ihr nicht reingucken könnt, weil keiner nach woher kommt, euer per USB-Kabel euer Handy an. Ich so, ja, okay.
Ja, also
potenziell kann man auch viel machen.
Ja, also prinzipiell hast du recht. Ich glaube aber, diese Powerbanks von so einer Kette, bei denen hätte ich jetzt weniger Sorgen als so ein USB-Port am Flughafen beispielsweise. Ja,
also absolut. Es muss halt eigentlich ein Dritter irgendwas manipuliert haben, also das Ding aufgemacht haben und was eingebaut haben. Am Flughafen ja auch. Also der Flughafen hat kein Interesse daran, irgendwie da was zu machen. Mhm. Aber es ist immer so, es gibt ja auch bei den, wo es diese Dead Drops quasi gibt für Hobbyisten, die dann irgendwo einen USB-Stick haben, den man sich einstecken kann.
Ja.
Wo ich auch immer denke, kann man machen, aber nehmt vielleicht dafür ein anderes Handy als euer privates.
Ja, das ist ein guter Hinweis, auf jeden Fall. Wir haben noch mehr Feedback bekommen in der letzten Folge, Dominik, du wirst es noch nicht gehört haben, die ist erst seit ein paar Tagen online, haben wir uns gestritten, der Tobi und ich, durchaus kontroverse Diskussion gehabt über das neue IBAN-System, beziehungsweise dass die Bank seit dem 9. Oktober prüfen muss, dass Name und IBAN zusammenpassen.
Ja, das hat mich auch schon dumm erwischt, lustigerweise bei Steuerzahlungen, weil man die Konten, die sich ja zum Teil teilen und man schreibt dann eigentlich sein Finanzamt rein und dann ich so, ja, welches ist es denn jetzt?
Hatten wir als Beispiel, genau das.
Ja.
Also der Streitpunkt war, ich habe gesagt, eigentlich muss es die Bank prüfen und nicht der Kunde. Das kann nicht sein, weil die Bank hat die Werkzeuge tatsächlich zu gucken, ob es passt und die sollen von mir aus 10 verschiedene Namen pro Konto angeben, was weiß ich, Finanzamt München 1, 2, 3, 4, 5 und die alle zulassen, auch in verschiedenen Schreibweisen. Das haben die nach 2 Wochen haben die da alle Fälle, die es im Normalfall geben wird, hinterlegt. Ich als Kunde kann es eben nicht. Weil es heißt
ja, ich hatte ein bisschen Glück, ich bin drauf gekommen, aber ich muss halt immer wieder auf diesen Button drücken, prüfen, und hat er immer auch nur eine Ja-Nein-Antwort ausgespuckt. Und das ist halt nicht hilfreich.
Nee, genau. Ja klar, er sagt ja nicht, wie das Konto wirklich heißt. Aber es gibt andere Länder, die haben das schon gelöst, das Problem. Nämlich die Türkei. Die Türkei hat das wohl schon seit Jahren im Einsatz und wenn du da was falsch eintippst und die IBAN, dann zeigen die dir einen Teil des Namens an, dass du zumindest drauf kommen kannst. Also die ersten 3 Buchstaben des ersten Namens und die letzten 3 des letzten Namens, des Nachnamens und dann weißt du ungefähr, in welche Richtung es geht und dann ist schon mal viel geholfen an der Stelle.
Im Übrigen gebe ich euch mal mit als Rechercheaufgabe, dann habe ich die Arbeit nicht, weil es euer Thema auch mehr ist. In Ecuador gibt es ganz, ganz lustige IT-Lösungen, also die damit zu tun haben, dass hinterher Leute sich eine Kontonummer oder eine Handynummer teilen. Obwohl sie das nicht wollten. Deswegen, ich bin da noch so halb in der Recherche drin, deswegen werde ich hier nicht groß was ausplaudern, aber ich weiß von einem Fall, wo Handynummern quasi beide Leute die gleiche Handynummer hatten und dann Nachrichten an den falschen Adressaten gekommen sind. Jemand hat versucht, seinen Avatar zu ändern und wurde immer wieder zurückgeändert.
Ecuador, die Botschaft in London soll cool sein.
Frag den Julian mal.
Ja,
aber wie soll das gehen? Also da bin ich gespannt, muss man tatsächlich gucken, weil das ist ja auch von der Zustellung der Nachrichten her. Ja.
Also meine Antwort auf das Problem und wie es dazu kommt, also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht im Detail sagen, am Ende ist es falsch.
Ja.
Aber war nämlich, Moment, das sind doch Probleme, die hat die Informatik doch schon seit Ewigkeiten gelöst. Ja. Und deswegen war ich da auch sehr, sehr verwirrt.
Spannend.
Naja. Dominik, du bist ja, sag ich mal, KI Skeptiker, kann man das so sagen?
Bei generativer KI bin ich mehr als Skeptiker. Also es gibt da ja wirklich, ich ziehe da ja wirklich Unterschiede. Ich halte generative KI für kriminell und unmoralisch. So, ich glaube, das ist, wie ich es am besten zusammenfasse.
Kriminell aus Urheberrechtssicht vermutlich, oder?
Ja. Ja. Also um sie zu trainieren, musst du quasi Diebstahl betreiben, das haben sie ja auch offiziell zugegeben. Ja. Sie einzusetzen, nimmt im weitesten Sinne Arbeitsplätze weg, da kann man dann philosophisch drüber reden, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Aber ich finde es unmoralisch, wie mit geistigem Eigentum umgegangen wird und was damit auch möglich gemacht wird zum Teil. Das heißt nicht, dass man bei allen KI-Tools dann sagen muss, dann können wir es nicht mehr benutzen. Gerade in der Medizin gibt es da sinnvolle Dinge, die man benutzen kann zur Analyse, solange noch mal ein Mensch drüber guckt. Aber es muss halt jedem klar sein, die Dinge halluzinieren den ganzen Tag und die haben keine Ahnung, was wahr und was falsch ist. Wenn man diese grundsätzlichen Sachen so ein bisschen im Kopf hat und nicht alles nur bejubelt und geil findet und den Stromverbrauch vielleicht noch mitdenkt, der auch unmoralisch hoch ist, dann können wir diskutieren.
Ich glaube, der Rüdiger traut sich jetzt sein Thema gar nicht mehr anzubringen, weil das bestimmt ein Thema ist, wo er sagt, boah, das ist so geil.
Nee, der Dominik hat ja bei allem recht, was er sagt. Und ich muss immer dran denken, der Professor in Heiligenhaus, Tobi, du warst dabei, gemeint hat, ja. Wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht auf einmal alles aus wie Nagel.
Ja.
Und hat auch genau dieses Beispiel gebracht, dass er gemeint hat, hey, du kannst nicht hier die billigsten Fragen in eine KI reinschmeißen, weil das halt Energie verbraucht ohne Ende. Das muss nicht sein. Ne?
Aber das Schlimme ist, eine Google-Anfrage verbraucht ja schon so viel Strom.
Ja.
Aber dann im Verhältnis dazu, das in eine KI zu werfen.
Ja, und man muss sagen, die Google-Anfragen, die werden wahrscheinlich jetzt auch zurückgehen in Zukunft, weil halt mehr Leute die KI fragen. Ja, und somit steigt das ja alles noch. Ja, wir haben ein paar interessante Sachen zu KI habe ich gefunden die letzte Woche. Also zum einen war ich auf einer Veranstaltung, wo ich mit so 15 verschiedenen Leuten über KI diskutiert habe und Einsatzzwecke gesucht habe für einen bestimmten Teilbereich. Und da war ein Kollege von Shopify dabei. Total spannend. Und der meinte, was sie jetzt launchen werden, was sie auch schon announced haben, ist, dass du in Zukunft innerhalb von ChatGPT direkt den Kaufprozess komplettieren kannst. Ja, also du kannst quasi, kriegst bei ChatGPT das Produkt angeboten und kannst auch direkt innerhalb von ChatGPT dann sagen, ja, kaufe ich und der ganze Prozess ist da drin. So, das ist ja eigentlich naheliegend und das ist wahrscheinlich auch dahin, wo das ganze Internet oder das E-Commerce hinsteuern wird, weil, machen wir uns nichts vor, jetzt, wenn du irgendein Produkt brauchst, dann googelst du, kommst dann auf den Produktnamen und recherchierst ein bisschen und kaufst dann dein Produkt bei Amazon oder bei Otto oder wie auch immer. In Zukunft wird es aber so sein, dass du quasi eine KI fragst, sagst, ja, ich muss hier irgendwie mein Wohnzimmer saugen, was gibt's denn da? Und dann sagt er dir, ja, gibt's hier den Roomba, es gibt den so und so, es gibt den so und so, so. Hier kannst du gleich kaufen und du machst das alles innerhalb des Chats. Und jetzt ist die Frage, das, was du gesagt hast, Dominik, generative KI, ja, hat das ganze Internet gelesen und spuckt das momentan ja auch aus nach Priorität, also nach Priorität des KI-Betreibers oder eigentlich nach Priorität des KI-Betreibers. In Zukunft wird es aber so sein, dass du dich dann wahrscheinlich da einkaufst und sagst, pass mal auf, ich schmeiß hier Geld ein dafür, dass meine Produkte halt früher kommen als andere oder empfohlen werden und dann bist du ja wieder bei Google-Treffern, oder? Bist du wieder am Anfang.
Ja, es kommt noch was anderes dazu. Also wir haben ja sowas Ähnliches schon in diesem Patent von Amazon, über das wir vor ein paar Folgen geredet haben, von 2018, die also hören, dass du Husten hast, weil du immer machst oder sonst irgendwas. Und in dem Patent haben sie auch gesagt, dann könnten wir dieser Person, ohne dass sie es bestellt, einfach Hustenbonbons schicken. Und da war ja auch der Kritikpunkt, welche Hustenbonbons kommen denn da an? Die teuren von der Firma W oder die günstigen von der No-Name-Marke? Und auch da war klar, derjenige, der Amazon da eine Schubkarre voll Geld auf den Hof stellt, der wird in dieser Sendung seine Hustenbonbons finden.
Da bin ich aber auch, hätte ich auch wieder gerne einen Anwalt da, weil wie ein Vertrag zustande kommt, ist ja nicht ausgehebelt. Da müsst ihr quasi ein Opt-in machen, schickt mir einfach, wie ihr Bock habt, Zeug und bucht das bei mir ab. Also so ein Flatrate kauft für mich ein Ding. Das ist auch schon übel, das kann auch richtig in die Hose gehen.
Ja.
Und bei dem Beispiel von dir, Rüdiger, die Sache ist ja ein bisschen schwierig, dadurch, dass das so ein interaktiver Chat ist. Bei einer Google-Anfrage, dann kriegst du die Seite ausgespuckt, da ist ein bisschen Werbung zugekleistert, das ist markiert als Werbung und dann scrollst du halt ein bisschen mehr und dann kommst du zu dem, was auch immer der Algorithmus oder die Engine halt vorsieht. Und auch da gibt's ja dann Wege, um mit Geld weiter nach oben zu kommen, ohne eine Werbung zu schalten. Aber bei dem Chat, da müsstest du ja dann quasi, die wahrscheinlichste Variante ist ja, du bezahlst kein Geld für was auch immer für einen Chatbot du benutzt und dann kriegst du halt vor allen Dingen die Werbung gepusht. Wenn du Geld selber bezahlst, kriegst du es dann nach Effizienz, was ist wirklich, was ist Kosten, Nutzen etc., was auch immer deine Prioritäten sind. Und dann sind ja die Leute wieder ins Ausgeschossen, die sich das nicht leisten können. Die kriegen dann die beworbenen Produkte vorgeschlagen und müssen sich da wieder selber durchkämpfen. Das ist alles sehr unattraktiv, finde ich.
Ja,
ich sag's jetzt ganz bewusst nur unattraktiv, für den Endkunden.
Für den Endkunden, genau, für die Anbieter ist es aber wahrscheinlich das Gegenteil, weil klar, wenn du dein Produkt so platzieren kannst, dass du sagst, pass mal auf, mein Produkt löst hier diese Art von Probleme und der Chat leitet dich eben auf diese Problemlösung hin, ja, wie auch immer, ob das jetzt valide ist oder nicht, ist sei mal dahingestellt, aber dass es in diese Richtung geht, könnte ich mir leider vorstellen.
Ich glaube aber, dass es auch für die User ein Problem darstellt und dass die sind ja gar nicht blöd, die Leute, die davor sitzen. Also wenn ich jetzt permanent die KI frage und sage, ja, ich muss irgendwie mein Wohnzimmer und ich habe da Holzboden, was mache ich da? Und dann schlägt er mir permanent den Staubsauger XY vor und wenn ich das dann liegen lasse und morgen nochmal frage, vielleicht noch was anderes, dann kommt wieder XY und immer wieder und ich merke dann einfach auch, Leute, der gibt mir gar keine Antworten auf meine Fragen, sondern der will nur...
Ja, ich habe Kratzen im Hals. Ja, der Staubsauger.
Genau. Also, aber ich glaube, dass die Leute nicht blöd sind, dass wir schon sehr schnell feststellen werden, dass das eben keine KI-Antwort ist, die mir wirklich hilft, sondern dass da jetzt offensichtlich, weil Geld bezahlt wird, hier Produkt XY angeboten wird. Und dann ist die KI irgendwann sehr schnell nämlich uninteressant, solche Fragen entgegenzunehmen von mir.
Es kann natürlich auch sein, dass es dann immer so eine Listenantwort wird, wenn es verschiedene Produkte der gleichen Kategorie oder für den gleichen Lösungsansatz gibt und die sind dann, wie bei Google halt auch, einfach weiter oben und dann muss der Nutzer immer, nee, kein Interesse, zu teuer, kein Interesse oder warum halt auch angeben, trainiert damit zwar auch den Algorithmus, ja. Der ignoriert es aber und ist so, na, die anderen haben mehr bezahlt. Als erstes kommt trotzdem immer noch das, es sei denn, du hast schon mal gesagt, das möchte ich nicht. Mhm. Und wenn, aber es kann auch sein, dass in 2 Wochen dann so, ey, vielleicht hast du jetzt mehr Geld. Ich habe es jetzt nochmal hier rausgepackt. Oh Mann. Also das ist, für mich ist das wieder so eine Kapitalismus-Dystopie, wo man halt links und rechts die ganze Zeit irgendwas angezeigt bekommt, was man vielleicht gar nicht kaufen will.
Es könnte sogar sein, dass ich sag mal, kurz nach dem Monatsersten und am 15., wo typischerweise Löhne und Gehälter gezahlt werden, einfach die teureren Produkte angeboten werden, logisch, als zu den anderen Tages- und Wochenzeiten.
Und irgendwann hast du dann auch den Kampf der KI-Chatbots, weil dann bringst du einen auf den Markt, der für dich das macht, was jetzt ja viele sagen, ey, vor Black Friday oder sonstigen Sachen, guck mal, ob der Preis nicht vorher erhöht worden ist. Und dann gibt's dann, keine Ahnung, von einem Vergleichsportalanbieter würde sich das ja anbieten, dass dir, bezahl 1 Euro im Monat, dann können wir dir immer sagen, warte mal noch eine Woche oder der Preis ist jetzt schön hoch, der dir die Denkarbeit und die Recherche abnimmt und gegen die anderen arbeitet. Und dann müssen wir gar nichts mehr machen. Dann sitzen wir nur rum und bezahlen Geld.
Ja. Aber denk's mal aus der Konsumersicht. Ich versuche jetzt mal das Positive zu sehen an dieser Entwicklung. Keine Ahnung, du hast, was weiß ich, du hast ein Kissen, das lag draußen auf der Terrasse, ist verschimmelt, willst du es sauber machen. Dann fragst du die KI, wie mache ich das am besten sauber, wie reinige ich das, dass es schön sauber wird. Dann sagt die, ja, pass auf, nimmst du dir eine Bürste, nimmst du hier am besten dieses Mittel, willst du es gleich bestellen, klickst du drauf und dein Apple Pay geht auf. Das werden viele Leute geil finden, dass du quasi in deiner Lösung sozusagen direkt auch die Möglichkeit hast, das Produkt direkt zu beziehen. Also ich glaube nicht, dass das nicht angenommen wird von den Leuten. Ja, wenn es natürlich mit dem Brechhammer kommt und immer wieder das gleiche Produkt dir reingeschoben wird, weil die halt viel Geld da reinschmeißen, ist eine andere Nummer. Aber sowas
könnte funktionieren. Ist das nicht sowas wie der Dash-Button früher, bloß ohne Knopf?
Ja, gut, der Dash-Button war ja, der war ein bisschen anders. Der Amazon Dash-Button war ja, du hast irgendwie Zahnpasta gehabt, hast den Zahnpasta-Dash-Button, hast im Bad gehabt, das draufklickt, dann kam am nächsten Tag die Zahnpasta. Genau. Also da musstest du ja selbst sozusagen, du wusstest ja schon, was du willst und was du brauchst und bestellst das.
Also es hängt ein bisschen von den Leuten ab, aber sowas kann sich natürlich auch, wenn sie es elegant einschleichen. Ich kenne auch Leute, die reagieren halt allergisch. Sobald da steht, sie können das auch direkt hier kaufen, haben die keinen Bock mehr, dann gehen die so, machen die sofort die App zu und verschwinden. Ja. Das ist aber mehr eine ältere Denke, glaube ich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es angenommen wird. Ich mag es nicht. Das heißt ja nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Also da gibt es viele Sachen, die erfolgreich sind.
Du meinst so wie, wenn Firmen bei YouTube Werbung machen, dann kaufen die Produkte aus Prinzip nicht, weil die Werbung nervt.
Ich habe ja ein paar Jahre lang YouTube Premium gehabt und jetzt dieses Jahr nicht mehr. Und ich muss sagen, ich kann dir nicht sagen, was beworben wird. Ich kann die Produkte nicht sagen. Ich blende es aus. Ich habe ja wirklich vom Privatfernsehen geschulter Filter ist wieder aktiv. Ich gehe dann weg vom Handy, ich mache was anderes, ich höre das einfach nicht mehr.
Ja, komm, Ralf Schumacher hast du gehört.
Ja, natürlich, aber der war auch omnipräsent auf allen Plattformen. Der war ja nicht nur bei YouTube. Der war auch bei Amazon Prime und überall sonst. Ja. Und dann ist man ja auch irgendwann 15. Mal Ralf Schumacher hört. Oder ich glaube, ich habe sogar als Meme zuerst wahrgenommen und dann die Werbung. Dann guckt man ja hin, dann ist so, worum geht's denn hier überhaupt?
Aber das ist total fies, weil die Diskussion hatte ich auch hier mit Kollegen, weil ich habe mir mal diese YouTube-Premium-Monate geklickt, die for free, kriegst du 1-2 Monate umsonst. Das wird teuer. Ja, das ist relativ teuer. Ich glaube 18 Euro oder so. Oder?
Also es ist wirklich teuer. Also wenn du nur denkst, Streaming-Anbieter, dann ist es sehr teuer.
Ja. Und ich habe das dann, wie gesagt, die 2 Monate gehabt und habe dann den 3. Monat natürlich vergessen zu kündigen, musste den dann zahlen. Und dann aber nach 3 Monaten habe ich gedacht, okay, komm, das ist mir zu teuer, 18 Euro, vergiss es. Und ich hasse die Experience jetzt. Also wie gut das ist mit diesem YouTube Premium im Vergleich zu dem freien YouTube, ist halt Wahnsinn. Ja? Also die machen das schon genau richtig mit diesen zwei Werbeunterbrechungen vor dem Video und so weiter. Das, also wenn du es einmal gesehen hast, wie es mit dem Premium geht, kommst du schwer wieder zurück.
Ja, es sind ja auch freche Komfortfunktionen dabei. Also die Sache wie Display aus und, und der Ton geht weiter, Bild in Bild, das sind ja alles so Dinge, die dann nicht gehen, wenn du das nicht bezahlst. Aber ich bin da mittlerweile relativ rigoros geworden. Also ich versuche nur, die Sachen zu unterstützen, die ich wirklich benutzen will. Und viele YouTuber, die ich folge, die sind halt auch auf anderen Diensten, auf Nebula oder so. Da habe ich mir irgendwann ein lebenslanges Abo geschossen für einen einmaligen Preis. Und ich so, ja gut, das habe ich jetzt gratis. Dann kann ich ja da drüben gucken. Mhm. Von daher, also YouTube weiß aber genau, wie sie das machen. Also in der Masse operieren die da sehr, sehr smart.
Ja, also hast vollkommen recht. Also dass der Tatsache, dass du dein Handy sperren kannst und das Video im Hintergrund weiterläuft, das ist wirklich eine Funktion, wo ich dachte, warum geht das nicht, bis ich irgendwann mal gepeilt habe, dass die das bewusst so machen, damit du halt diesen scheiß Premium-Button klickst oder Videos speichern und sowas. Das ist für mich alles so, ja, eigentlich gehört es dazu, aber ja. Leider schlau. Nochmal zurück zum Thema KI. Wir bauen das noch kurz ein, Tobi. Wir haben ein Video geschickt bekommen von unserem IFO, unserer Schattenreaktion. Also der hat auch einen Discord-Server, aber da geht's mehr um Filme aus den 80ern, um Ninja-Filme aus den 80ern, aber egal.
Also das Schlimme ist, wenn der uns hört, schreibt der, während er hört, quasi Kommentare da rein und sagt, da hast du aber einen Scheiß erzählt oder das ist ja geil oder völlig krank, echt.
Ja, das ist wie hier, wie heißt diese Plattform hier von Studio Bummens, dieses Podcast-Tool, wo man Kommentare machen kann. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ja, da merkst du, wie erfolgreich das war.
Fireside, Fire, irgendwas mit Fire, na egal. Ja. Auf jeden Fall, der kommentiert das live. Also hallo Ivo, danke für deine Kommentare. Aber der hat uns ein Video geschickt von zwei Entwickler, die in einem KI-Battle sind. Und das ist wirklich spannend. Wir werden es auch verlinken. Wir haben ja jetzt tolle Shownotes, wo auch Links drin sind. Da kämpft einer sozusagen mit Code und der andere mit GPT-5. Hm. Jeder hat 7 Prompts zur Verfügung und die Aufgabe ist, bau mit diesen 7 Prompts ein Spiel. Und also Spoiler Alert, am Ende haben die 2 okaye Spiele gebaut. Und diese Prompts, die haben einen Entwicklungs-Background, die 2, das merkst du auch in der Art, wie sie sozusagen die Prompt schreiben oder wie sie vorgehen, was sie erst machen, was sie dann machen und so weiter. Aber die Prompts, die sie schreiben, haben nichts mit Entwicklung zu tun. Also die sind einfach ganz normal Text beschrieben, wie dieses Spiel aussehen soll. Und das funktioniert und die Spiele sind wirklich gut. Also
wie lang sind die? Ich habe das Video tatsächlich nicht bis zum Ende gesehen. Ich habe nur den Anfang gesehen, als die gesagt haben, wir fangen jetzt an. Der Prompt ist, wie stelle ich mir den vor? 18 Sätze lang oder eher so
3, 4 Sätze? Nee, ist schon umfangreich. Also sind schon umfangreiche Prompts, also schon eher Textabschnitte, sage ich mal. Und der eine baut sozusagen ein Spiel, ein Multiplayer-Spiel wohlgemerkt, was man sich vorstellen kann, wie ein Charakter steht oben, in der Mitte fahren Autos links und rechts und unten steht noch ein Charakter und die beschießen sich gegenseitig und wer dann dreimal getroffen wird, hat dann verloren sozusagen. Also die Autos wehren dann die Kugeln ab und so weiter. Und der zweite baut ein Spiel, ein 3D-Spiel, Star Wars angehaucht, das sozusagen so wie, ähnlich wie X-Wing damals, wo du den Todesstern abschießen musst und mit Raumschiffen und so weiter, mit 7 Prompts. Also das ist jetzt sicher nicht grafisch jetzt kein aktuelles Spiel, aber es ist schon, muss ich sagen, fand ich schon sehr, sehr krass. Ich will es unbedingt mal probieren. Also ganz mal neutral mal rangehen und sagen, hey, lass doch mal einfach so einen Quatsch bauen und mal gucken, wie das funktioniert. Ich find's spannend.
Jetzt ist der Ivo ja Entwickler und hat auch ein paar Entwickler in der Hinterhand in seiner Firma. Fordere ihn doch heraus.
Ja, der Ivo ist total geil, wenn er was baut mit KI, steht immer unten drin, built without love with AI oder sowas. Irgendwie
hat er
so ein
Claim. Hat er nicht Unrecht,
Ja. Aber auch er, natürlich, keiner kommt da drum herum, gerade in dem Feld, weil du bist einfach schneller. Ja, das ist
Ja, aber Geschwindigkeit ist ja nicht alles. Wenn du eine App hast, die keine Liebe enthält, also bei der auch das GUI einfach komisch ausschaut oder vielleicht eben nicht mit Liebe gezeichnet ist, dann ist die App auf Dauer jetzt auch nicht immer erfolgreich, außer du hast ja du löst damit ein Problem, das jeder hat oder sowas. Aber da gehört tatsächlich schon auch was dazu.
jetzt mal meine anderen Bedenken ausgeklammert. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu viele Vibe-Coder gibt, die überhaupt keine eigene Verständnis haben und sich den Code dann nie angucken. Ja. Und keine Ahnung auch davon haben, wenn da irgendwelcher Mumpitz drinsteht, weil es kann halt auch Quatsch passieren. Es kann nach außen hin alles funktionieren oder halbwegs funktionieren und dann guckt man in den Quellcode rein, ist so, oh, was ist denn passiert?
Ja, gerade wenn es um Cloud-Services geht, dann hast du dann irgendwelche S3-Speicher, die nicht geschützt sind, weil es hat halt funktioniert, ja. Und mein Lieblingstweet dazu ist, hey, schau dir mein neues vibe-gecodetes Tool an, Link ist http://localhost. Finde ich mega.
Das ist einfach Premium.
Finde ich gut.
Find ich habe es jetzt optimiert, 127. Punkt. Ja, okay.
Genau. Ich poste das Video mal. Ich fand es wirklich spannend und ob das jetzt quasi die Zukunft für die Spielentwicklung ist, weiß ich nicht. Aber zumindest wird es viele so kleine Tools geben, die jetzt aus dem Boden schießen, weil halt Leute sich sowas zusammenlabern über so ein Prompt.
Ja, ja, ich glaube, mit sowas hätte es, also so Flappy Bird oder sowas, das ja wirklich auch Millionen Menschen über Monate gefesselt hat, glaube ich, ist prädestiniert, weil es halt ein einfaches Ding ist, was du mit Prompts wahrscheinlich gut beschreiben kannst. Und da war es halt einfach die Spielidee, die überzeugt hat. Ähnlich wie Tetris ein paar Dekaden vorher. Das einfach auch mal. Also manchmal muss es nicht unbedingt so ein ausgereiftes super-duper Multilevel oder Open World oder sonst was Spiel sein, da geht's einfach um die Idee, die dich einfach packt. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, dass mehrere kreative Köpfe vielleicht so eine Idee haben und jetzt die Möglichkeit haben, sowas auch tatsächlich als Spiel umzusetzen.
Aber um nochmal auf Dominiks Punkt zurückzukommen, er hat natürlich recht, weil diese ganze Code-Logik ist geklaut worden. Ja, GitHub ist quasi Teil von einem KI-Training gewesen.
Ja.
Auch die Sounds, die sie in den Spielen, die kommen von Suno. Ja, wusste ich auch nicht, dass du da auch Soundeffekte quasi von der KI generieren lassen kannst. Also nicht nur Musik, sondern du kannst sozusagen 11 Labs, genau, ja.
Ja, also, Pixabay übrigens auch. Da kannst du nicht nur kostenlose Fotos, Stockfotos runterholen. Da sind sogar auch Soundeffekte dabei.
Ja, aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, mach mir einen Lasersound hier, der so klingt wie... Das kommt natürlich auch irgendwo her, ja. Also, das ist auch geklaut, natürlich.
Ja, natürlich. Mensch, der Dominik schafft es noch mit der längsten Folge.
Ich weiß es ja nicht, was ist unser Ziel hier? Welche Themen haben wir noch?
Unser Ziel ist unterhaltsam, dass keiner abschaltet und sagt, so, jetzt reicht's.
Also ich habe keine Themen mehr, Dominik. Du bist jetzt frei. Du darfst noch ein Wort an die Hörer richten, wenn du was sagen möchtest.
Ja, und ich sag auch noch was Kurzes
am Schluss. Dann hätte ich das mit Ecuador noch schnell recherchieren sollen in der Zeit. Aber ich habe die laute Tastatur vor mir. Das wäre nicht so gut gewesen.
Die laute Tastatur? Hat er extra Podcast-Tastatur, damit man leise tippen kann?
Ich habe eine Tastatur gebaut, die leise Switches hat. Und die wechsle ich dann vor der Aufnahme mal aus, weil auf der tippe ich nicht.
Moment, die hast du gebaut?
Naja, also nicht... Es gibt Leute, die löten die auch. Ich habe einfach einen Hot-Switch, habe die Switches ausgewählt, habe die da reingebaut. Die steckst du ja nur.
Ja.
Und habe es ein bisschen modifiziert, damit der Sound ein bisschen gedämpft ist. Also ich war in der Pandemie ein bisschen im Custom-Keyboard-Game drin. Nicht so krass, wie man hätte sein können. Ich habe in meinem Leben schon mal gelötet. Deswegen weiß ich, ich habe keinen Bock, jede Taste zu löten, die auf der Tastatur drauf ist.
Meine Tastatur ist auch Dominik-influenced. Und ich muss sagen, du bist schon sehr tief drin gewesen, von meiner Perspektive, weil ich habe vorher einfach eine Tastatur gekauft, die fertig war und jetzt habe ich mir von dir so ein bisschen was empfehlen lassen und habe auch eine sehr schöne Tastatur. Meine Anforderung war aber komplett anders. Ich wollte sie extra laut haben. Ich wollte eine ganz laute Tastatur,
wo damit die Tasten... Damit bist du auch ein sehr seltener Typ. Also ich mag es, wenn es einen bestimmten Sound hat, der kann dann auch gerne laut sein, aber während der Aufnahme habe ich halt aus verschiedensten Gründen lieber was ein bisschen leiser ist. Und deine ist gar nicht so
laut. Die klingt so wie früher die Cherry-Tastaturen, die gibt es doch bestimmt auch noch. Also
ja, liebe ich. Die habe ich geliebt.
Cherry ist ja auch ein riesiger Switch-Hersteller in Deutschland, die in meinen Augen auch so ein bisschen ihre Chance verpasst haben, weil natürlich die quasi die Standards gesetzt haben. Und ich glaube, die lagern ihre Produktion zum Teil jetzt auch ins Ausland aus, was ein bisschen schade ist.
Mal gucken. Aber ich war schon überrascht, weil wenn du so eine geile Tastatur gekauft hast, also früher, da hast du, keine Ahnung, so 80 Euro bezahlt, dann habe ich mir mit Dominik ein bisschen unterhalten und dann so, ja, nimm das, da kommt man nicht ganz hin, sage ich mal. Also da ist man
am Anfang sieht es günstig aus.
Ja, ja, ja. Also du kannst schon locker auch mal 400-500 Euro für eine Tastatur ausgeben. Ja, also kein Problem.
Easy.
Ja.
Also vor allen Dingen, du bist dann so ein Switch kostet ja dann meistens nur unter einem Euro. Wie viel Switches? Ich brauche für jede Taste ja einen.
Genau.
Und dann
rechnest
du immer hoch.
Aber man kann sich das als Nerd ja immer alles schön rechnen, weil du sagst, ey, die Tastatur wirst du ja den ganzen Tag. Ja, beruflich, privat.
Ja.
Das ist ja einfach, das ist gut investiertes Geld.
Und bei einer guten Alu-Tastatur kann man sie auch zur Selbstverteidigung einsetzen. Das Gehäuse ist schön schwer. Ja, das einem ins Gesicht ziehe, dann huch.
Das stimmt, das stimmt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe noch eine Sache, Rüdiger. Wir haben nämlich noch andere Hörerpost bekommen. Aber bevor ich erzähle, von wem die ist, du hattest das ja mit der IBAN gesagt, was in der Türkei ist. Das kam ja auch von einem Hörer. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du den Namen parat hast. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die
Einsendung. Das war der Remsi, habe ich nicht gesagt. Sorry dafür.
Ich glaube nicht, deswegen sage ich nochmal. Aber auch ich habe Hörerpost bekommen, und zwar von Klaus, den kenne ich auch. Klaus ist sehr genau und kennt sich auch sehr gut aus, muss ich sagen, in allen Fällen. Und der hat mir zu AML, also zu den automatisierten Notrufrufen, die dann die Positionsdaten übermitteln, noch einige Infos mitgegeben. Und die plaudere ich gerne aus beim nächsten Mal.
Genau, das wird jetzt hier den Rahmen komplett sprengen, weil ja, viele Infos. Okay, dann würde ich sagen, Dominik, nochmal vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, unbedingt.
Sehr spannende Geschichte. Super, super interessant. Und du darfst gerne jederzeit kommen, wenn du sagst, ich habe hier ein Thema, ich möchte mit euch reden. Du bist immer willkommen hier im Podcast.
Da freue ich mich drauf.
Danke, Dominik.
Danke fürs Einladen.
Vielen Dank.
Tschüss.